Liebe junge Christen und Christinnen, Schwestern und Brüder, was wäre diese Dunkelheit ohne die Lichter? Ich möchte erzählen von einer Phase meines eigenen Lebens, in der ich die Dunkelheit ohne Licht erlebt habe. Ich hatte mich entschieden, mich auf den Weg zum Priestertum zu machen und war in Paderborn gestartet. Und ich war dort in einem großen Haus mit ganz vielen jungen Männern und ich dachte, da findest du Leute, die haben die gleichen Fragen wie du. Ich fand da aber ganz viele, die hatten wenig Fragen. Und ich fühlte mich mit meinen Fragen immer mehr allein. Und als Jugendlicher war ich drin in der Pfarrei, habe ganz viel mitgemacht und ich spürte auf einmal als Student, das, was du als Kind und was du als Jugendlicher geglaubt hast, das passt nicht mehr, das greift nicht mehr. Dein Kinderglaube, der gibt dir keine Antworten mehr. Und ich hatte den Eindruck, es wird immer dunkler. Dann bin ich zu einem Priester gegangen und habe ihn gefragt, ich habe den Eindruck, ich habe Gott verloren. Was kann man machen, um Gott wieder kennenzulernen? Und dann sagte er mir, weißt du, du musst ganz viel beten. Ich habe das total ernst genommen und bin Abend für Abend in diese Kirche gegangen und habe eine Stunde lang da gekniet und gesessen und habe gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Ich möchte für dich leben, aber ich bin mir völlig unsicher geworden, ob es dich wirklich gibt und ob es dich für mich gibt. Und ich wurde immer trauriger und hatte den Eindruck, die Dunkelheit wird so lastend, fast erdrückend. Und ich war kurz davor, alles zu lassen und zu sagen, das ist nicht dein Weg. Du musst einen anderen Weg gehen, denn traurig zu sein, belastet zu sein, das kann nicht der Wille eines Gottes sein, der als Liebe dargestellt wird. In dieser Phase meines Lebens war in Paderborn Priesterweihe. Und ich kniete eines Abends wieder in dieser Kirche und da klopfte mir ein anderer Student, der zum Diakon geweiht worden war, auf die Schulter und sagte, wie heißt du? Dann habe ich gesagt, dann nimmt dich einer wahr. Ich habe meinen Namen gesagt, Meinolf. Und dann sagte er, dir geht's nicht gut, oder? Und ich habe ihm gesagt, überhaupt nicht. Und dann sagte er, komm doch mal morgen auf einen Pott Kaffee vorbei. Ich bin dorthin und wir haben uns kennengelernt und er sagte, zu seiner Priesterweihe kommt sein Zwillingsbruder rüber aus Brasilien. Ich habe auch einen Zwillingsbruder. Habe gesagt, cool, ich weiß, was es heißt, Zwilling zu sein. Dann kam dieser Bruder rüber, wir trafen uns an einem Abend, ich könnte noch genau den Ort sagen, wo das war, ich sehe noch genau das Zimmer, auf Apfelsinenkisten sitzend, weil wir kein Geld hatten. Und dieser Franziskanerpater aus Brasilien, ein Deutscher, er fing an, vom Evangelium zu erzählen. Und er erzählte, wie er in eine kleine Stadt in Brasilien gekommen war, wo er nicht hin wollte. Und er erzählte, wie sie begonnen hatten, das Evangelium zu leben. Und sie haben immer ein Wort genommen und das dann eine Woche oder zwei Wochen oder vier Wochen radikal gelebt. In dieser Phase, aus der er erzählte, lebten sie, gib und dir wird gegeben werden. Dann erzählte er von einem schweren Unfall, in den er verwickelt wurde. Zwei kleine Camionettas, so Mini-LKWs, rasselten ineinander. Und er mit seinem Wagen hinten rein. Ein dicker Unfall. Alle kletterten noch aus den Wracks, keiner musste ins Krankenhaus. Und er sah sofort, das sind zwei Väter, die kommen aus der Pfarrei, die er leitete. Und wenn ich nicht helfe, dass diese LKWs wieder instand gesetzt werden, haben wir noch zwei Familien am Rand. Und dann sagte er, und ich wusste, das Evangelium kannst du an jedem Ort, zu jeder Zeit, mit jedem Menschen dieser Welt leben. Und er verstand, in diesem Augenblick musst du geben, damit dir gegeben wird. Und er ging zu den Vätern hin und sagte, wisst ihr, kümmert ihr euch nicht um eure Autos, ich mach das. Nach Hause getrennt, weil alles kaputt war. Und er sagte, ich kam nach Hause und die Straßenjungs kamen abends zum Essen. Und ich habe ihnen erzählt von dem Unfall. Und sie begannen, nicht Geld zu sammeln, um sich Drogen zu kaufen, zum Schnüffeln, sondern sie begannen, Geld zu sammeln für diese beiden LKWs, um die zu reparieren. Nach einer Woche ging er in die Werkstatt und sagte den beiden Garagisten, ich habe hier ein bisschen Geld. Das hatte er von einer Frau aus Deutschland bekommen. Eine Frau in der Nachbarpfarrei hat ihm noch 100 Dollar gegeben, sodass 3.100 Dollar da waren. Und er sagte, das Geld kann ich euch geben, mehr habe ich nicht. Wenn es mehr braucht, ich werde es später bezahlen. Dann fragten sie ihn, warum machen Sie das? Man redet in der ganzen Stadt von diesem Unfall. Dann hat er gesagt, das sind doch unsere Brüder. Wir können die doch nicht verkommen lassen. Dann haben diese beiden Werkmechaniker gesagt, stopp, den Rest übernehmen wir. In dieser Nacht hatte ich den Eindruck, in mir fängt ein Licht an zu strahlen. Ich habe gedacht, das Evangelium ist wahr. Das Evangelium ist kein frommes Buch. Das ist eine Realität, die lebt. Aber du musst es nehmen und du musst es wie eine Tablette schlucken, damit es dich verändert und dann machst du die Erfahrung Gottes. Ihr kennt das. Halsschmerzen. Wenn ich die Tablette, die gegen Halsschmerzen ist, auf der Hand liegen habe und anschaue, kann ich sie beschreiben. 3 Millimeter breit, peppiges Mausgrau, es passiert nichts. Sondern ich muss diese Tablette essen, schlucken, kauen, lutschen. Sie muss mit meinem Organismus reagieren, damit die Kraft, die in ihr steckt, mich heilt. Dieses Bild hilft mir, das Evangelium zu verstehen. Die Worte des Evangeliums, jetzt gerade gehört, wenn ihr nur sagt, sind ja coole Worte, das reicht nicht. Wenn ihr sagt, der spricht ja vielleicht nicht ganz uninteressant, das reicht nicht. Sondern erst dann, wenn das Evangelium euer Herz berührt und ihr sagt, Jesus, dieses Wort, was du sagst, ich möchte es in mein Herz nehmen und ich möchte es mich steuern lassen. Dann geschieht Offenbarung. Dann geschieht auf einmal, dass wir Jesus in die Spur kommen, dass wir ihm helfen. Mit dieser Entdeckung arbeiten wir seit 18 Jahren in Sarajevo auf dem Balkan. Ihr wisst, vor 17 Jahren hat dort ein grausamer Krieg geendet. Und wir sind aufgebrochen direkt in den letzten Kriegstagen mit mittlerweile über 500 Jugendlichen, um dort Häuser wieder hochzuziehen und Hoffnung zu bringen in ein Land, was es heute noch sehr, sehr schwer hat. Wir kamen an der Sava, an dem Grenzfluss zwischen Bosnien und Kroatien. Alle Brücken gesprengt, nur zerstörte Häuser, eine Ruinenlandschaft, die ich nur aus Filmen kannte. Und überall traurigste Menschen. Und ich weiß noch, wir kamen mit dem ersten Camp-Konvoi von 7 Bullis dort an, 29 junge Leute aus 5 Ländern. Wir kamen in Bosnien an und wir fuhren auf eine große Sandsackburg zu. Direkt auf ein Panzerrohr. Und ihr kennt das selber, im Bulli bis dorthin 1400 Kilometer nur Halligalli. Und auf einmal zu sehen, das Leben ist bedroht. Wenn einer überreagiert, sind wir weg. Das nahmen alle Jugendlichen wahr, Totenstille im Bulli. Dann näherten wir uns einem dieser amerikanischen Soldaten. Und ich merkte, der zitterte, der hatte richtig Angst. Er wusste nicht, was in unseren 7 Bullis auf ihn zukam. Ich habe die Scheibe runtergedreht und er hat mich gefragt, was macht ihr? Ich habe ihm gesagt, wir machen Aufbauarbeit. Er fragte mich, bist du Priester? Ja. Fahrt durch. Die letzten 7 Kilometer bis zu dem kleinen nordbosnischen Dorf, wo wir jahrelang Aufbauarbeit gemacht haben, habe ich die 6 Jugendlichen bei mir im Bulli gefragt, was wollt ihr? Wollt ihr für einen coolen Punkt in eurer Vita leben, zu sagen, juhu, 4 Wochen Aufbauarbeit in Bosnien gemacht? Oder wollt ihr für die Ewigkeit leben? Die haben mich angeguckt wie ein Autobus. Dann habe ich ihnen gesagt, wie geht das denn für die Ewigkeit leben? Und dann habe ich ihnen gesagt, was Petrus in diesem Wort, was ihr eben gehört habt, gesagt hat. Du, Herr, hast Worte des ewigen Lebens. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, wir haben schon Worte auf dieser Welt, die sind aus der Ewigkeit des Himmels runtergekommen auf diese Erde, in Jesus. Er hat sie gesagt. Und wenn wir anfangen, diese Worte eins zu eins umzusetzen, ohne Umschweife, total direkt, wenn wir das machen, dann bricht heute schon die Ewigkeit an. Dann fängt heute schon eine Wirklichkeit an zu leben, die euch total glücklich macht. Einige waren zweifelnd. Ich habe ihnen gesagt, tut die Zweifel in eine Kiste, schraubt die Kiste zu, ihr könnt die nach den 4 Wochen wieder aufschrauben. Also wir haben uns versprochen, 4 Wochen Zweifeln verboten. Und dann haben wir gearbeitet wie die Weltmeister und Häuser hochgezogen, einen Kindergarten hochgezogen, eine Kirche hochgezogen. Es war hart, 40 Grad Hitze. Und wir haben jeden Morgen das Tagesevangelium genommen. Und wir haben uns kleine Mottos gemacht aus dem Evangelium. Und die waren überall. Im Bulli, auf den Werkstätten, in der Küche, auf den Klos. Überall immer das Motto. Also, nicht urteilen. Und dann mach das mal bei 40 Grad Hitze, wenn du mit einem Tschechen, einem Bosnier und einem Brasilianer zusammenarbeitest, die alle völlig anders denken vom Bauen als du als Deutscher. Nicht urteilen. Und jeden Abend haben wir zusammengesessen und uns die Erfahrungen erzählt. Freiwillig. Es sind fast alle gekommen, in den nachfolgenden Jahren über 60 Jugendliche. Und wir saßen da oft unter einem Riesenbaum und haben angefangen, das Evangelium als eine Kraftquelle für uns zu entdecken. Dusselig sein, ein Motto. Im Du selig sein. Und das bedeutet, erst den anderen wahrnehmen. Also auf das Du schauen und dann zu spüren, wenn ich den liebe, mein Gegenüber, der jetzt gerade mein Nächster ist, dann werde ich selig, dann werde ich glücklich, dann finde ich eine Freude, die ich vorher nicht gefunden habe. Nils, ein junger Abiturient, total attraktiver junger Bursche, er fand das völlig blöd, dass sein Cousin mit in dieses Camp fuhr. Und er hatte schon Mallorca Ballermann gebucht, mit 5 Kumpels. Er wurde nicht still in seiner Seele. Kurz vor dem Camp rief er mich an und sagte, du weißt ja, dass Daniel auch mitfährt, ich will auch mit. Geht das noch? Ich habe gesagt, natürlich, komm mit. Dann kam er mit. Ich werde den Augenblick nie vergessen. 3 Wochen wirklich gearbeitet und das Evangelium Tag für Tag gelebt. Auf einmal kommt er nach 3 Wochen und fragt mich, warum bist du eigentlich Priester geworden? Ich fuhr da gerade so einen riesen LKW, um Holz zu holen für einen Dachfirst. Da habe ich ihm gesagt, weißt du was, jetzt nicht so eine fromme Frage, denn jetzt ist dran, Holz zu holen. Das Sägewerk macht gleich dicht und wenn ich der Vater wäre und auch 5 Kinder hätte, dann würde ich mir auch wünschen im Winter, dass das Dach dicht ist. Also der Wille Gottes ist jetzt, Holz zu holen. Aber weil du es bist, 2 Minuten. Brutal Katechese, ich habe ihm in 2 Minuten meine Erfahrung erzählt. Er hat nichts mehr gesagt, heute ist der Studentenpfarrer von Paderborn. Ein anderer Jugendlicher, Holger, auch gerade Abi gemacht, kam aus Arnsberg. Holger hatte mit Kirche nichts am Hut. Und er rief mich an, ich kannte ihn nicht, duzte mich sofort, du Meinhof, ich will mit ins Camp. Ich sagte, wer bist du? Dann hat er gesagt, ich bin einer, der gerade Abi gemacht hat, der bei den Grünen mitarbeitet, aber von Kirche halte ich nichts, aber ich will mit. Dann habe ich ihm gesagt, ja klar, du kannst gerne mit, aber doppelte Eintrittskarte. Die erste, 8 Stunden Arbeit am Tag unter schweren Bedingungen. Die zweite, das Evangelium jeden Morgen hören, das Motto sich einprägen und es zu leben versuchen. Auch wenn du nicht glaubst, kein Problem, aber mach das 4 Wochen, sonst kannst du nicht mit. Er hat gesagt, ja, ich will. Kurz vor Ende dieses Camps steht er weinend vor mir eines Abends und wusste nicht weiter. Dann habe ich ihn gefragt, soll man einen Gang machen? Alles vermint. Äußerst gefährlich. Wir sind dann über eine ganz kleine Straße gegangen, die sicher war. Und es brauchte 3-4 Minuten, bis sein Weinen aufhörte. Und dann sagte er, ich verstehe das nicht. Hier ist alles kaputt. Hier ist alles vermint. Hier sind die ganzen Leute nur in Schwarz, weil die trauern. Die haben einen 2. Friedhof anlegen müssen, weil so viele Leute hier ermordet worden sind und gestorben sind während des Krieges. Und ich bin so glücklich wie noch nie. Ich verstehe das nicht. Habe ich ihm gesagt, Holger, aber ich verstehe das. aber das kommt aus meinem Glauben, wenn ich dir antworten soll. Dann sagte er, ja, sag. Dann habe ich ihm gesagt, Holger, du hast 4 Wochen deines Lebens hier in ein Kriegsgebiet hineingebuttert. Du hast gearbeitet für diese Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Bibel nennt das Lieben, du hast geliebt. Und wenn wir lieben, das hat uns Jesus versprochen, wenn wir an seinen Worten festhalten, also lieben, dann schenkt er uns eine Freude, könnt ihr bei Johannes nachlesen, die diese Welt nicht geben kann. Und ich sagte ihm, wenn ich in deine Augen jetzt reinschaue, dann sehe ich diese Freude. Er weinte weiter wie ein Schlosshund. Und hinterher sagte er mir am nächsten Morgen, danke für das Gespräch gestern Abend, aber ich glaube immer noch nicht. Dann habe ich ihm gesagt, Holger, das ist kein Problem. Glaube ist ein Geschenk, das kommt von Gott, das können wir nicht machen. Aber lieben, das kannst du immer. Du musst einfach weitermachen auf diesem Weg, dich zu verschenken. Er war dann 18 Monate in Israel, 9 Monate in einem Altenheim und 9 Monate in einem Kinderheim. Und liebe junge Christen und Christinnen, aus dieser Erfahrung mit ganz vielen Jugendlichen ist ein Netzwerk entstanden, was mittlerweile um die ganze Welt geht. Monat für Monat leben wir ein kleines Wort, die kriegen alle eine kleine Plastikkarte und leben dann das Evangelium. Und auf unserer Homepage haben wir monatlich bis 20 Erfahrungen von jungen Leuten rund um die ganze Welt bis Neuseeland. Und sie übersetzen es in 18 Sprachen, in ihre Sprachen, um an diesem Wort des Evangeliums dran zu bleiben. Und es passiert ganz viel. Im nächsten Jahr werden wir einen neuen Versuch starten. Vielleicht hilft er dem einen oder der anderen von euch. Vielleicht kennt ihr Jane Rosso, diese International Performance Group. Jane Rosso performt ständig hier in Deutschland und auf der ganzen Welt das Musical Streetlight. Wir haben es neulich in Carmen gehabt, an der Hauptschule. Unsere Hauptschule im Ranking von 1 bis 5 in der schwierigsten Kategorie gelandet. Heute noch ein Mädchen hat sich mit Tabletten zu vergiften versucht, liegt jetzt auf Intensivstation bei uns. Ein ganz schwieriges Feld. In dieses Feld sind wir hineingegangen mit dem Glauben an die Kraft des Evangeliums. Und Jane Rosso hat mit den Lehrern gelebt. Die haben mir gesagt, wir sind alle aus der Kirche ausgetreten, wir halten nichts von Gott. Da habe ich ihnen gesagt, das ist kein Problem, aber ich halte viel von euch. Dann hat er gesagt, willst du uns missionieren? Um Gottes Willen, ich will Kaffee trinken. Dann haben wir zusammengesessen und eine Beziehung hat sich aufgebaut. Dann haben wir dieses Musical Streetlight performt, 2-mal in unserer Stadt mit immer 1000 Leuten. Am Ende bei der Abschlussreflexion standen diese Lehrer, die mir gesagt haben, wir sind Atheisten oder Agnostiker. Da standen sie vor mir, ein Spät-68er fing an zu weinen. Und er sagte, hier war was, ich kann es noch nicht beschreiben. Da habe ich ihm gesagt, hier war nicht was, hier war wer. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, hat uns Jesus versprochen. Und wir haben diese Erfahrung gemacht. Und so gehen wir weiter im nächsten Jahr mit Streetlight. 12 Lieder aus dem Musical Streetlight werden auf der Homepage zu hören sein. Und es wird immer ein kleines Motto geben. Und wenn wir morgens früh mit dem Ohrwurm wach werden, dann ist gleich die Botschaft des Evangeliums im Herzen und ich kann es leben. Konkret. Ein Motto wird sein, don't stop giving. Hör nicht auf zu geben. Denn wir sind dafür gemacht, uns zu verschenken als Menschen. Diese Welt erzieht uns dazu, zu nehmen, zu konsumieren. Das Evangelium bringt uns dazu, zu geben. Weil im mich wegschenken werde ich zu jemandem. Im mich weggeben finde ich meinen Weg und meine Berufung. Und dieses Don't Stop Giving leben mittlerweile so viele Jugendliche bei uns in Carmen. Und sie fangen an, auf dem Schulhof überall diese ganz kleinen Schritte zu machen, Don't Stop Giving. Das Auge ist gemacht, um zu sehen. Auch wenn es dunkel ist, sobald ich mein Auge aufmache, kann ich nicht anders als euch zu sehen. Und ich sehe euch gerne. Das Ohr ist dazu gemacht zu hören. Wenn ich mir nicht die Ohren zuhalte und es nicht krank ist, dann höre ich. Der Mensch ist dafür gemacht zu lieben. Don't stop giving. Und wir gehen diesen Weg mit Entschiedenheit weiter in unserer Stadt und versuchen überall uns zu schenken. Und ich möchte schließen mit einer kleinen Erfahrung aus dieser Hauptschule. Ranking, schlechteste Stufe. Nachdem diese Künstler von Jane Rosso wieder weg waren, 4 Wochen später, hatten die Jugendlichen diesen Lebensstil immer noch drin. Sie versuchten, den zu üben und sich zu schenken. Es kam eine Situation letztes Jahr im Dezember, die ganz schwierig war. Eine Lehrerin, ganz junge Kollegin, kriegt so einen riesen Schneeball, volle Kanone vors Gesicht. Und die rastet bald aus auf dem Schulhof. Aber sie kriegt sich gerade noch gesteuert. Dann ist die Pause vorbei, sie geht in den Klassenraum zurück und dort wieder Explosion. Und dann ist diese junge Frau, die noch Berufsanfängerin ist, so ausgerastet, hat rumgeschrien in der Klasse, dass diese Schüler und Schülerinnen, 8. Jahrgang, völlig verunsichert waren. Und dann erinnerte sich ein Mädchen an dieses Motto, don't stop giving. Und dann hat sie sich gefragt, was kann ich jetzt in dieser schwierigen Situation geben? Sie hatte gelernt bei den Performances, dass sie eine total schöne Stimme hat und dass sie gut singen kann. Dann hat sie begonnen, das letzte Lied des Musicals, I'll be there, ich bin dabei, zu singen. Ihre Freundin neben ihr sitzend sang mit. Nach wenigen Sekunden sang die ganze Klasse. Kurz darauf, unten der ganze Flur, sind 3 Klassen. Die sangen alle, I'll be there, ich bin dabei beim Don't Stop Giving. Der Rektor saß oben, sagte, was ist denn da unten los, die singen ja alle. Nach der Stunde kam die Kollegin zu ihm hoch und sagte, du, ich hätte dich fast zur Hilfe holen müssen, ich wusste nicht mehr weiter, aber dieser Lebensstil des Evangeliums hat in diesem Mädchen diese Kreativität hervorgebracht, sie hat gesungen, und die ganze Situation ist deeskaliert. Ich wünsche euch von Herzen, wenn es dunkel wird im eigenen Leben, wenn ich auf einmal nicht mehr weiter weiß, wenn ich keine Perspektive mehr habe, wenn ich nur noch anfange nachzudenken, was soll das denn alles? Drückt auf den Knopf, der das Denken ausschaltet und fangt an zu lieben. Verschenkt euch, wo ihr dann könnt. Und dann kommt diese Dynamik wieder, dann kommt die Freude, dann kommt das Licht und dann darf das Denken sofort weitergehen und dann finden wir unseren Weg. Also für diesen Advent, don't stop giving.